Deutschlandfunk. Der Tag.
Zum 30. Mal jähren sich an diesem Montag, 22. August, die rassistischen Ausschreitungen im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen. Die Bilder gingen damals um die Welt. Tagelang attackieren Rechtsextremisten und Gewalttäterinnen in den Spätsommertagen 1992 das sogenannte Sonnenblumenhaus. Vor dem Krieg in Jugoslawien geflüchtete Menschen suchen dort Schutz in der zentralen Aufnahmestelle für Asylbewerber. Außerdem wohnen im gleichen Haus vietnamesische VertragsarbeiterInnen, die seit DDR-Zeiten lange in Rostock leben. Steine und Brandsätze werden geworfen, rassistische Parolen gebrüllt, die Feuerwehr behindert. Mittendrin im August 1992 der damalige Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern, der CDU-Politiker Lothar Kupfer.
Ich bin hier umringt von Jugendlichen. Uns gegenüber sind Polizeibeamte in Hockstellung gegangen, versuchen sich abzukesseln gegen Steinwürfe. Und worum es jetzt müssen wir gerade Platz machen, weil hier ein Krankenwagen vorbeikommt. Es gibt ständig wieder Verletzte. Es ist eine Situation, wie man sie, ja, es ist im Grunde genommen Krieg.
Ein Krieg, der den Innenminister später sein Amt kosten wird. Was waren die Ursachen der Gewalt? Was haben Rostock, seine Behörden und seine BewohnerInnen daraus gelernt? Und könnte so ein Pogrom heute wieder geschehen? Ich spreche gleich darüber mit unserer Landeskorrespondentin in Mecklenburg-Vorpommern. Und wir blicken auf eine andere grausame Tat, den tödlichen Anschlag auf die russische Rechtsnationalistin Daria Dugina. Das Auto der jungen Frau wurde Samstagnacht vor den Toren Moskaus von einer Autobombe zerfetzt. Steckt der russische Geheimdienst dahinter oder führt die Spur der TäterInnen in die Ukraine? Auch das gleich ein Thema im Deutschlandfunk-Podcast Der Tag mit Barbara Schmidt-Matern. Schön, dass Sie zuhören. Zu DDR-Zeiten war Rostock-Lichtenhagen ein Vorzeigeprojekt. Moderne Wohnblöcke, in denen unter anderem vietnamesische ZuwanderInnen lebten, die auf den Werften arbeiteten. Dann, nach 1990, der Niedergang. Jobs gingen verloren, die Stimmung war am Boden. Mitten in diesem Plattenbauviertel wurde im sogenannten Sonnenblumenhaus Anfang der 90er Jahre dann eine zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerberinnen und Bewerber eingerichtet. Doch die Organisation klappte hinten und vorne nicht. Und die Atmosphäre in dem Plattenbauviertel wurde immer gereizter. Silke Hasselmann, unsere Landeskorrespondentin in Mecklenburg-Vorpommern. Was war damals der Auslöser für diese unfassbare Gewalt und diesen Hass gegen die AsylbewerberInnen?
Also man muss sich vielleicht noch mal Folgendes vorstellen. Was ist das Sonnenblumenhaus? Also wir reden über Rostock-Lichtenhagen, einen Stadtteil, der noch recht jung war zu jener Zeit, also jedenfalls weit vor den Toren der Altstadt errichtet. Das ist ein Neubaugebiet. Man sieht dort viele Plattenbauten und dieses Sonnenblumenhaus ist eine der 10 Geschosser, die es dort gibt. Weit gestreckt, viele, viele Eingänge. Und an dem Hausgiebel mit Mosaiksteinen Sonnenblumen draufgebracht, daher der Name. Und das sieht man heute noch, wenn man nach Rostock-Warnemünde fährt, da die breite Allee durchfährt bis hin zur Ostseeküste. Dann kommt man auch an diesem Haus vorbei, kann man gar nicht verfehlen. So, in diesem Haus lebten 1991, 92 einerseits ungefähr 300 Männer und Frauen und Kinder aus Vietnam, die viele Jahre lang DDR-Vertragsarbeiter waren. Die meisten von ihnen haben auf der Rostocker Werft gearbeitet und waren zu jenem Zeitpunkt bereits arbeitslos. Man hatte für sie Knallauffall nach der Wiedervereinigung keine Verwendung mehr. Die meisten haben aber versucht, in Deutschland zu bleiben, in Rostock zu bleiben, haben sich zunächst mal als fliegende Händler verdingt und irgendwie geguckt, dass sie im Land bleiben können. Sehr unauffällige Menschen, das haben selbst diejenigen immer wieder gesagt, die dann später die Angriffe gestartet haben. Ja, die Vietnamesen oder wie viele damals sagten, die Fidschis, die wollten wir gar nicht treffen. Das sind nette Leute, die sind ruhig, das war gar nicht unser Ziel, aber sie haben nun mal da auch gelebt. So, das war das eine. Zum anderen gab es aber in diesem Block, in anderen Aufgängen auch die einzige zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber, die Mecklenburg-Vorpommern damals hatte. Und das ist im Übrigen auch als einen der großen Fehler analysiert worden und ist danach ganz schnell abgestellt worden, nämlich, dass man eine solche Stelle mitten in ein dicht besiedeltes Wohngebiet legt. 18.000 Menschen lebten damals in Rostock-Lichtenhagen allein. Und dann muss man vielleicht noch im Hinterkopf behalten, dass, ich hatte es angedeutet, die Wende gerade stattgefunden hatte, die Wiedervereinigung 1990, die mit vielen, vielen Hoffnungen einhergegangen war, natürlich für die Einheimischen, aber zu dem Zeitpunkt auch schon die erste knallharte Erfahrung mit der Realität, mit dem kapitalistischen System mit sich brachte. Die Werft musste tausende Arbeiter entlassen, viele Zulieferbetriebe machten dicht und ja, plötzlich wirklich von heute auf morgen waren Tausende von Menschen arbeitslos, gerade auch in diesem Stadtbezirk.
Und wenn ich kurz einhaken darf, Zuwanderung war in dem Sinne sozusagen unbekannt in der DDR. Jedenfalls in großen
Zuwanderung
Zahlen.
Zuwanderung war unbekannt. Genau so ist es. Wir hatten das Thema Vertragsarbeiter. Da gab es einige davon, einerseits aus Vietnam. Gerade auch in Rostock, dieser Hafen- und Universitätsstadt, gab es auch viele Vertragsarbeiter aus Angola und Mosambik und Kuba. Aber die hat man im Stadtbild eigentlich selten gesehen. Die blieben weitgehend unter sich und wie die Leute später auch erzählt haben, gerade auch die Vietnamesen, das war auch so gewünscht, sowohl von der DDR-Partei und Staatsführung wie auch von den Vietnamesen selbst.
Und Silke, du hast eben erwähnt, im Nachhinein wurde es als Fehler angesehen, dass man ein Asylbewerberheim mitten in ein dicht besiedeltes Wohngebiet gelegt habe. Heutzutage, so nehme ich das wahr, ist die Sichtweise eher so, man versucht Menschen, die hier um Asyl bitten, gerade in Orten mit einer Infrastruktur unterzubringen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, sich integrieren zu können und sie eben nicht irgendwo auf der grünen Wiese einzukasernieren. Ist da nicht auch was dran, dass es eher sinnvoll ist, in einem Stadtteil wie Lichtenhagen im Grunde mit Geschäften und Vereinen dort die Menschen hinzubringen?
Naja, ich glaube, man muss unterscheiden, das war damals noch viel stärker ausgeprägt als heute. Über welchen Status reden wir? Also, wir reden über Menschen zunächst einmal, die nach Deutschland kommen, auf welchem Wege auch immer, und Asyl begehren. Das heißt, in dem Moment stellen sie einen Asylantrag und gelten als Asylbewerber. Und dann läuft ja das Antragsverfahren. Die hiesigen Behörden prüfen, ob tatsächlich die Voraussetzungen dafür vorliegen, dass politisches Asyl gewährt wird. Das passiert ja auch heute noch ganz, ganz selten, weil die Voraussetzungen dafür eng gestrickt sind. Das sagt auch unser Grundgesetz so aus. Es muss eine staatliche politische Verfolgung vorliegen. Und das liegt nicht einmal bei einem Bürgerkrieg, sei er noch so grässlich, vor. Da gibt es dann andere Möglichkeiten der Duldung. So, das sind dann Asylbewerber. Und damals noch viel mehr als heute hatte die Bundesregierung gesagt, wir sind kein Einwanderungsland, wir sind kein Zuwanderungsland. Und Asylbewerber sollen ausdrücklich auch erstmal noch nicht hier integriert werden. Denn wir wissen ja noch gar nicht, ob sie berechtigt sind zu bleiben. Und insofern erstmal das Verfahren durchlaufen. Und wenn es nicht funktioniert, müssen sie ja auch wieder zurück nach Hause. In aller Regel sollten sie selbst das Land verlassen. Wenn sie es nicht tun, dann irgendwann die Abschiebung. Also das war damals die Logik. Und die ist heute weitgehend aufgebraucht. Heute wird es kaum noch so vollzogen, obwohl die Gesetze das auch noch so vorschreiben. Wenn dann jemand allerdings einen Aufenthaltstitel hat, ein Bleiberecht, welcher Art auch immer, und sei es eine Duldung, dann allerdings ja, integrieren, so fix wie möglich, schauen, dass sie aus irgendwelchen weit entfernt gelegenen Sammelstellen dann doch in Wohnungen verteilt werden und anfangen können, sich am hiesigen Leben zu beteiligen und auch das hiesige Leben kennenzulernen, das ist klar.
Kommen wir nochmal zurück auf das Pogrom von 30 Jahren, diesen Ausbruch an Hass und Gewalt. Die fehlenden Aufnahmekapazitäten sind das eine offenbar, dass einfach zu viele Menschen auf zu engem Raum da zusammenkamen in diesem Neubaugebiet, in diesem Sonnenblumenhaus. Welche anderen Ursachen gab es denn, dass sich die Gewalt so Bahn gebrochen hat?
Ja, also zunächst mal der äußere Anlass war tatsächlich der, wir befinden uns in der Zeit des Jugoslawienkrieges. Sehr, sehr viele Flüchtlinge vom Balkan kamen gerade auch nach Deutschland. Und von heute auf morgen hatte die Bundesregierung beschlossen, dass die neuen Bundesländer 20% aller Asylbewerber aufnehmen müssten. Das klingt gar nicht so wahnsinnig viel. Es ist ein Fünftel, die sich hier im Osten verteilen sollten. Aber man muss sich noch mal klar machen, dass die Infrastruktur gerade in den neuen Bundesländern noch gar nicht richtig aufgebaut worden ist. Wie gesagt, allein Mecklenburg-Vorpommern hatte nur eine zentrale Anlaufstelle, das war's. Und man war im Westen, aber natürlich erst recht im Osten, völlig überfordert von diesen vielen, vielen Menschen, die da plötzlich kamen, versorgt werden wollten und natürlich auch sollten. Und dann sollten die Verfahren noch laufen. Das konnte nicht funktionieren. Und in diesem speziellen Fall im August 91 bis August 92 war es dann auch noch so, dass es sich in Rostock-Lichtenhagen vor allem um Sinti und Roma aus Rumänien und aus Ex-Jugoslawien gehandelt hat, die, selbst als es nachher Platz gab in der zentralen Unterkunftsstelle, gesagt haben, nee, da wollen wir eigentlich gar nicht rein in die Zimmer. Und da zu Hunderten draußen in der Parkanlage kampierten. Das weiß ich. Ich habe viele, viele Gespräche geführt mit Zeitzeugen aus der damaligen Verwaltung, mit dem Ausländerbeauftragten und so. Das gehört schon auch mit dazu. Und es ist verständlich, allen auch damals schon verständlich gewesen, dass die Zustände da im heißen Sommer für alle Beteiligten, auch für die Anwohner, schier unerträglich geworden sind. Das Problem war, dass die Stadt hilflos war und diesem Zustand kein Ende bereiten konnte. Das Land, was eigentlich zuständig ist für eine solche Aufnahmestelle, war auch überfordert. Die Leute hatten Urlaub, keiner war da und es spitzte sich immer mehr zu. Das entschuldigt natürlich in keiner Weise und rechtfertigt nicht, dass sich dann ein Mob gebildet hatte, der sich dann plötzlich selbst anfeuerte und aus dem Protest gegen diese Zustände dann tatsächlich fast ein Pogrom entwickelt hatte.
Und Neonazis aus ganz Deutschland sind ja dann in diesen Tagen nach Rostock gereist. Ich habe heute ein Zitat eines Mannes aus Sachsen noch einmal gehört, aus Archivtönen, der gesagt hat, ich bin aus Sachsen und ich bin hier sinngemäß, um Randale zu machen, auch aus Westdeutschland. Also das war im Grunde der Mob, der diese Gewalt mit entfacht hat.
Das ist richtig. Und es haben nachher viele Rostocker, auch die Jahre danach, bis heute, immer wieder, wenn es Jahrestage gibt und man sich dieser Ereignisse erinnert, sagen immer noch sehr viele, es ist nicht zu rechtfertigen, es ist nicht zu entschuldigen, was passiert ist. Schlimm genug, dass Rostock bis heute teilweise diesen Stempel noch drauf hat, ein rechtsradikales Nest zu sein, zu Unrecht nebenbei gesagt. Aber das waren gar nicht unsere Jungs im Wesentlichen, die da gestanden haben und die dann letztlich die Molotow-Cocktails geworfen haben und darauf gesetzt haben, dass da wirklich Wohnungen in Brand gesetzt wurden. Sie haben nachher nämlich, obwohl die Sinti und Roma am ersten Tag dieses Aufruhrs bereits weggebracht worden sind aus Rostock-Lichtenhagen und woanders untergekommen sind, haben die weitergemacht und haben dann sich quasi an die Wohnung der Vietnamesen gemacht. So, und Sie sagten, das waren aber dann nachher im Wesentlichen gar nicht mehr unsere Leute, sondern wir haben da Autos gesehen, sehr, sehr viele mit ganz fremden Kennzeichen aus Sachsen, viel aus Nordrhein-Westfalen, aus Schleswig-Holstein. Da waren einige beinharte Neonazis darunter, die diese Stimmung genutzt haben, sie weiter entfacht haben, um das ganze Thema zu nutzen und gegen das damalige Asylrecht zu protestieren und da ganz hart dagegen vorzugehen. Das ist wohl richtig.
Heute rückblickend gesagt, würdest du sagen, diese Wahrnehmung stimmt? Ist das im Nachhinein überprüft, auch ermittelt worden, dass da nun wirklich, ich überspitze jetzt mal, nur Nazis angereist sind von auswärts, aber die Rostocker eigentlich gar nichts damit zu tun hatten?
Natürlich waren viele Rostocker dabei und es gibt ja auch, vielleicht haben Sie das auch jetzt nochmal in den Archiven nachgeschaut, es gibt ja auch ein berühmt gewordenes Zitat einer Anwohnerin aus Rostock-Lichtenhagen, die da also völlig aufgebracht im NDR-Team sagt, also die Zustände hier mit den Zigeunern, also geht alles überhaupt gar nicht. Und das war nach dem ersten Abend, als sich das alles so anfing hochzuschaukeln. Wenn mein Sohn war dabei, der ist 14 und ich sag's ihm, wie es ist, wenn ich dabei gestanden hätte und der wirft Steine, dann soll er nicht meinetwegen die Polizisten treffen, aber wenn er die Ausländer treffen will, dann würde ich ihm sogar noch helfen. So, das ist eine extrem Position gewesen, die mit Sicherheit nicht mal jeder, der da zu Tausenden stand, Beifall klatschte und zuguckte und gaffte, so unbedingt vertreten hätte oder vertreten hat. Aber natürlich gab es viel zu viele Rostocker, die zugeguckt haben und nicht eingegriffen haben. Es gab aber auch sehr, sehr viele, die schlichtweg hilflos waren, weil sie gesehen haben, nicht mal die Polizei kommt dagegen an. Jedenfalls 3 Tage und 3 Nächte nicht.
Silke, was sich heute vielleicht auch viele von uns fragen, wäre so ein rassistischer Überfall heute wieder möglich?
Ich glaube es nicht. Weder für Rostock noch für den Stadtteil Lichtenhagen. Es haben sich viele Umstände geändert und auch wenn es nicht so ist, dass die Leute, wenn sie an diesem Sonnenblumenhaus vorbeifahren und wie gesagt, wenn man diese eine große Ausfallstraße nach Warnemünde fährt, kommt man dran vorbei, man kann es nicht übersehen. Und dann weiß man, ach so, Sonnenblumenhaus, war da vielleicht noch irgendetwas. Selbst die Rostocker, die das damals miterlebt haben und die zumindest bei allen Jahrestagen immer wieder auch darauf hingewiesen werden oder dann kommen die Erinnerungen hoch, da sagen mir schon viele, also wenn sie da vorbeifahren, fällt es ihnen nicht mehr so unmittelbar ein. Es ist für sie nicht mehr gleich das Synonym und im Hinterkopf. Und trotzdem, sobald sie darüber nachdenken, sobald das Thema angesprochen wird, ist es natürlich da. Und ich glaube nicht, dass so etwas wieder möglich wäre. Dagegen spricht ganz viel. Dagegen spricht, dass zum Beispiel auch die Polizei in Rostock, in Mecklenburg-Vorpommern aus diesen Vorfällen sehr schnell gelernt hat, Einsatztaktik verändert hat. Ich habe mit dem Polizeichef gesprochen vor einiger Zeit, der sagte, wir haben damals sofort analysiert und gesehen, okay, sollten noch einmal große Flüchtlingsströme, Asylbewerberströme hierher kommen, und das war ja dann 2015, 16 der Fall, dann wird keine einzige Einrichtung ungeschützt bleiben. Wir werden vorher Gefahrenanalysen machen, werden da immer ein Auge drauf haben. Das ist das eine. Und das andere ist, dass die sogenannte Zivilgesellschaft da doch sehr wach ist und sehr viel dagegen tut. Dass es Einzelne gibt, die dann immer noch etwas gegen Ausländer haben, gegen Asylbewerber oder wer auch immer hier ist und fremd aussieht, das wird man wahrscheinlich nie ändern können. Aber so einen Ausbruch glaube ich nicht, dass es den geben wird.
Silke, ich würde da gerne nochmal erwidern, weil sicherlich bei deiner letzten Einschätzung jetzt auch, dass manche vielleicht anders sehen mögen oder die Gefahr auch anders einschätzen, wenn wir darauf gucken, dass wir in sehr radikalisierten Zeiten durchaus leben, ob das jetzt Putin-Versteher sind oder Corona-Leugnerinnen. In Österreich ist vor kurzer Zeit gerade eine Ärztin von Impfgegnern und Corona-Leugnern bekanntlich getötet worden. Also das ist natürlich ein ganz anderer Kontext jetzt wieder als der Hass auf ZuwandererInnen, die zu uns kommen. Und trotzdem erleben wir bestimmte Radikalisierungen in der Gesellschaft. Was macht dich angesichts dessen so sicher, dass Rostock jetzt ein friedliches Plätzchen bleibt oder ist?
Ja, ich rechne schon durchaus auch damit, dass es hier im Herbst, im Winter Proteste gibt, dass es Demonstrationen gibt, sei es gegen die Corona-Politik, sei es gegen die Energiepolitik der Landes- oder Bundesregierung. Und ja, es kann auch sein, dass der ein oder andere radikale Töne anschlägt. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass es zu einem derartigen Ausbruch kommen kann, dass wir am Ende hier Mord und Totschlag haben. Das glaube ich nicht. Und ich würde auch aufpassen und vorsichtig sein, so schnell Analogien ziehen zu wollen, so nach dem Motto, einmal Rostock-Lichtenhagen, das werden wir dann mit den Corona-Leugnern oder vermeintlichen Putin-Verstehern jetzt hier ganz genauso haben. Da würde ich doch sehr vorsichtig sein. Die meisten Demonstrationen, die ich jedenfalls in den vergangenen Jahren in Sachen Corona-Politik hier erlebt habe, da waren die meisten Demonstranten dessen sich sogar sehr bewusst und haben gesagt, also von uns wird hier keine Gewalt ausgehen, von uns wird keine Gewalt ausgehen. Wir werden es sehen. Ausschließen kann man es nicht. Aber wie gesagt, mir ging es darum, die Dimension dieser 4 Tage, dieser 4 Nächte 1992, das glaube ich tatsächlich nicht, dass es das hier geben wird.
Silke Hasselmann, unsere Deutschlandfunk-Landeskorrespondentin in Mecklenburg-Vorpommern. Ich danke dir für deine Beobachtungen, deine Einschätzungen. Schöne Grüße nach Rostock.
Danke, Grüße zurück.
Bei einem Autobombenanschlag in der Nähe von Moskau ist nach Angaben der russischen Seite am Samstagabend die Journalistin und Politologin Darya Dugina getötet worden. Mutmaßlich ein Auftragsmord, wobei aber bislang offen ist, wer dahinter steckt. Aus Sicht des Kreml stammen die Verantwortlichen aus der Ukraine. Umgekehrt richtet sich der Verdacht gegen den russischen Geheimdienst. Wer verfolgt da also welche Interessen mitten in einem Krieg? Eine von vielen Fragen an unsere Osteuropa-Expertin Sabine Adler. Sabine, lass uns zunächst aber einmal klären, wer war Darya Dugina?
Darya Dugina war die Tochter eines Philosophenpaares. Der Vater ist sehr bekannt, also Alexander Dugin. Und auch die Mutter war Philosophin, das ist weniger bekannt. Das ist Natalia Melentjeva, eine Ideologin der sogenannten Eurasischen Bewegung. Und die Tochter, also Darya Dugina, war 29 Jahre alt, war Doktorandin der Philosophie an der Staatlichen Universität in Moskau. Sie hat eine Doktorarbeit geschrieben über die Interpretation der politischen Philosophie des antiken griechischen Philosophen Platon. Und deshalb hat sie sich selber ein Pseudonym gegeben. Sie hat sich Platonova genannt. Und sie war über ihr Philosophiestudium hinaus eine rechte, man müsste eigentlich sagen ultrarechte Aktivistin und eine Mitarbeiterin, freie Mitarbeiterin für die staatlichen Propagandakanäle, Fernsehkanäle und auch für nationalistische Medien. Und sie war bekannt dafür, dass sie den Westen sehr hart kritisiert hat und eine glühende Kriegsbefürworterin war.
Sie ist nun auch im besten Sinne ihren Eltern nachfolgend oder ihrem Vater nachfolgend, auch in ihrer Wortwahl, immer sehr extrem gewesen. Es kursiert unter anderem ein Video von ihr, in dem sie sagen soll, Ukrainer seien keine Menschen. Hast du eine Erklärung, woher diese Geisteshaltung rührt? Gibt es da in ihrer Biografie irgendetwas oder gibt es möglicherweise gar keinen Grund?
Also das ist ein bisschen widersprüchlich. Die Weggefährtinnen, muss man sagen, die sie beschreiben, davon zu lesen ist heute zum Beispiel in dem russischen Portal Medusa, da werden einige Kommilitoninnen zu Wort gebracht, die beschreiben sie ganz widersprüchlich. Also da ist zum Beispiel von einer sehr, sehr klugen jungen Frau die Rede, mit der man sehr tiefschürfende Gespräche führen konnte. Andere sagen, sie war ein Fan von elektronischer Musik und hat die selbst auch aufgenommen. Und es gab, das ist so eine dritte Stimme, immer so eine Diskrepanz zwischen der Tochter von Dugin und der Person, der jungen Frau Dugina. Also sie war da quasi, sie hatte unterschiedliche, vielleicht zwei Gesichter. Aber das, was man als Erklärung immer wieder hört, ist, dass sie sich dem Vater immer mehr angenähert hat. Also sie ist seiner Philosophie gefolgt. Und wenn man das mal so in ganz groben Zügen umreißt, dann ist diese Philosophie von Alexander Dugin eine Theorie des Großraums, erfolgt damit der Theorie von Carl Schmitt. Und es geht eben um den Wunsch des Staates nach immer mehr territorialem Volumen. Und Dugin sagt, dieser große Block, der sich also immer vergrößern soll, der muss auch eine Ideenmacht sein, sonst passiert das, was mit der Sowjetunion passiert ist, dass sie eben ohne Idee zusammenfällt. Und diesen Block hat Dugin immer zugeschrieben Großrussen, also das waren die Russen des heutigen Russlands, die Weißrussen, also Belarussen und auch die Ukrainer. Und das Ganze hat man verstanden als ein Gegengewicht zum Hegemonialstreben angeblich der transatlantischen Kräfte, also in Klammern der USA. Das ist so im Großen und Ganzen die Philosophie gewesen oder ist die Philosophie von Dugin.
Eine gemeinsame Denkschule da also zwischen Vater und Tochter. Nun ist auch zu hören, die Bombe, die Dugina, die Tochter, jetzt das Leben gekostet hat, die galt möglicherweise ihrem Vater. Was ist an solchen Spekulationen dran?
Das ist möglich, aber jetzt kommen wir wirklich auf Glatteis. Und ich glaube, es ist ein guter Moment, mal einzufügen, dass der FSB vor ein paar Minuten mit einer Meldung überrascht hat. Der russische Geheimdienst FSB hat nämlich bekannt gegeben, dass der Mord an Dugina aufgeklärt ist. Also nach seiner Version wurde das Verbrechen von dem ukrainischen Spezialdienst, Geheimdienst organisiert und ausgeführt soll das Verbrechen von einer ukrainischen Staatsbürgerin worden sein, nämlich Natalia Wurfk. Und die soll angeblich Ende Juli nach Russland gekommen sein mit einer 12-jährigen Tochter. Sie wurde also jetzt als Täterin benannt und nach dem Mord soll sie sich nach Estland abgesetzt haben. Das ist einigermaßen erstaunlich, dass man nicht mal zwei Tage nach dem Mord an Dugina tatsächlich schon eine Täterin, die Staatsbürgerschaft, selbst Autokennzeichen benennen konnte. Also mein Gefühl sagt mir, das ist jetzt aber wirklich nur ein Gefühl, das kann ich nicht weiter belegen, dass hier ganz schnell der Deckel auf diesen Fall drauf gemacht werden soll.
Was soll denn da möglicherweise an anderen Überlegungen über die Täterschaft unter dem Deckel gehalten werden?
Also wenn man sich jetzt die Meldungen anschaut und die Überlegungen in ukrainischen, in russischen Portalen, dann geht das wirklich unglaublich wild zu. Da gibt es also sehr, sehr viele Varianten. Die erste Variante, die von Moskau kolportiert wurde, war, dass das die ukrainische Staatsführung organisiert hat, dass das ein Verbrechen war, weshalb man jetzt auch von Staatsterrorismus, von ukrainischem Staatsterrorismus reden kann. Das ist eine Variante, die die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, genannt hat. Das hat sie gestern schon gemacht. Dann gibt es eine andere Variante. Da gibt es einen russischen Duma-Abgeordneten, Ilya Ponomarev, der lebt in der Ukraine. Der war als Duma-Abgeordneter der einzige überhaupt, der 2014 sich gegen die Annexion der Krim gewendet hat. Der hat dann ganz kurz darauf die Russische Föderation verlassen, ist in die USA gegangen, dann wenig später in die Ukraine gekommen und hat die ukrainische Staatsbürgerschaft. Er hat eine Verbindung zu den Attentätern angedeutet. Aber das Ganze könnte jetzt auch ein großes Verwirrspiel sein vom ukrainischen Geheimdienst. Und es könnte einfach sein, dass Ponomarev sich da sozusagen aufschwingt und dem ganzen Fall eine andere Richtung gibt. Vielleicht auch die staatlichen Dienste auf eine falsche Fährte leitet.
Also eine wirklich noch sehr, sehr unübersichtliche Nachrichtenlage, die wir jetzt um 14.30 Uhr am Montagnachmittag haben, während wir dieses Gespräch aufzeichnen. Wenn wir versuchen, Sabine, da noch mal so ein bisschen Struktur reinzubringen, gibt es eine Variante all der kursierenden Spekulationen jetzt, die du für besonders plausibel hältst oder am plausibelsten hältst?
Eigentlich nicht, aber es gibt zumindest ein paar Indizien, die vielleicht darauf hinweisen, dass der russische Geheimdienst seine Finger im Spiel haben könnte. Das mache ich fest an dieser schnellen Meldung, dass also nicht mal 48 Stunden nach diesem Mord der Fall für erledigt und aufgeklärt erklärt wird. Das ist schon sehr, sehr ungewöhnlich. Auch, dass es der russische Geheimdienst ist, der diesen Fall aufklärt und angeblich aufklärt und nicht etwa die Polizei. Und dann wissen wir auch aus der russischen Vergangenheit, vor allem seit der Amtszeit von Wladimir Putin, dass der FSB immer wieder im Verdacht stand, zu wirklich schlimmen Gewaltverbrechen fähig zu sein. An Anna Politkovskaya, der Journalistin, an Boris Nemtsov, dem Oppositionspolitiker, die Vergiftung von Alexei Nawalny. All diese Gewaltverbrechen zeugen davon, dass der russische Geheimdienst sich gar nicht davor zurückscheut, solche Verbrechen zu verüben bzw. in Auftrag zu geben. Und deshalb ist es nicht völlig ausgeschlossen, dass auch dieser Anschlag auf Daria Dugina aus seiner Feder stammt. Das Ziel könnte sein, dass ein neuer äußerer Feind geschaffen werden muss, der also selbst Terroranschläge auf dem russischen Staatsgebiet durchführt und sich Russland sozusagen versammeln muss, um diesen äußeren Feind abzuwehren. Das könnte eine Lesart sein.
Wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es auf der anderen Seite aber auch klar, dass wir jetzt nicht im Moment von einer Art des organisierten Widerstands gegen das Putin-Regime sprechen können, sondern dass wir eher in einer sehr, sehr diffusen Lage im Moment sind, wo viel hinter den Kulissen gerade geschieht und noch nicht sich deutlich abzeichnet, wer zieht da gerade welche Stränge. Ist das ungefähr richtig zusammengefasst?
So, ich würde trotzdem zu diesem Zeitpunkt es nicht ausschließen, dass eventuell doch so etwas wie eine russische Partisanenbewegung entsteht. Denn es gibt auf der anderen Seite ja doch einige Anschläge, zum Beispiel auf Munitionslager in Kursk, in Belgorod, also in Bryansk, also Städte, die relativ nah an der ukrainisch-russischen Grenze sind. Es gibt diese Explosionen auf der Krim. Und die Variante, dass es sich dabei um russische Sabotage handelt, also man kann es auch, oder es wird sehr häufig in diesem Raum dann in diesem Fall von Partisanen gesprochen, dass es sich da um Partisanenakte handeln könnte. Das kann man auf jeden Fall mit einbeziehen in die Überlegung. Aber wir haben eben für die eine oder andere Variante nicht wirklich einen Anhaltspunkt, der so hieb- und stichfest ist, dass man sagt, wahrscheinlich geht es in diese Richtung.
Wir haben nicht mehr viel Zeit, Sabine. Noch ein Blick zum Schluss auch auf die Ukraine, von der hier ja auch schon mehrfach die Rede war. Unter anderem Stichwort ukrainischer Staatsterrorismus. Dieser Vorwurf wurde von russischer Seite erhoben. Die Ukraine hat gleich am Wochenende betont, wir haben mit diesem Anschlag auf Dugina nichts zu tun. Wie glaubwürdig ist die Ukraine bei diesem Terrorattentat?
Also die Ukraine hat in der Vergangenheit all diese Vorkommnisse, von denen ich gerade geredet habe, auch von dem Anschlag auf den Militärflughafen Zaki auf der Krim, bei dem ja sehr viele Kampfflugzeuge vernichtet worden sind, und auch bei anderen Anschlägen immer gesagt, dass sie entweder nichts damit zu tun hat oder sie hat sich vornehm zurückgehalten. Das ist ganz schwer zu verifizieren, ob das tatsächlich so ist, dass sie da nicht die Finger mit im Spiel hat, dass der ukrainische Geheimdienst, der ja schließlich aus dem gleichen Geheimdienst, nämlich dem sowjetischen, wie der russische Geheimdienst hervorgegangen ist. Und natürlich kennt man die gegenseitigen Methoden aus dieser Zeit noch ziemlich gut. Also man kann das jetzt nicht wirklich sagen, dass das auf gar keinen Fall so ist. Auch dafür gibt es keinen eindeutigen Beleg, denn den könnte es ja nur geben, wenn man tatsächlich die Täter hieb- und stichfest und nachprüfbar vor allem benennen könnte. Und das ist im Moment überhaupt nicht der Fall.
Sabine Adler, unsere langjährige Osteuropa- und Russland-Korrespondentin und Expertin. Ich danke dir für deine Einschätzungen und deine Analyse. Gruß nach Berlin.
Danke, tschüss.
So viel für heute an diesem Montag, 22. August 2022 im Deutschlandfunk-Podcast der Tag. Danke fürs Zuhören, sagt Barbara Schmidt-Matern. Tschüss.